Gründercast. Gemeinden gründen, Gemeinden entwickeln, Gemeinden multiplizieren. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr hier. Von Klaus Schönberg und Björn Wagner.
Unser heutiger Gast ist Bernd Winkelstreter. Er ist Diplom-Informatiker, Arbeits- und Organisationspsychologe, systemischer Organisationsberater und seit 40 Jahren in Baptistengemeinden englischsprachiger Natur unterwegs und seit 8 Jahren in einem Leitungsteam und Gründer eines Startups Inkubator. Also da wird was ausgebrütet. Lieber Bernd, ich habe eben einige deiner Expertisen aufgezählt, was du beruflich schon gemacht hast. Das klingt jetzt nicht nur spannend, sondern auch nach ganz viel Kompetenz. Bevor wir die abfragen, sag uns doch ein paar Sätze zu dem Menschen, Bernd Winkelstreter.
Ja, in der internationalen Gemeinde bin ich erst die letzten 10 Jahre oder so. Aber das ist ein Teil meiner Persönlichkeit sozusagen. Ich bin international ziemlich rumgekommen über meinen Beruf, über Missionsprojekte und so weiter. Und deswegen gefällt mir halt ein internationales Setting wesentlich besser als nur ein deutsches Setting. Deswegen bin ich inzwischen so in den letzten 10, 12 Jahren in internationalen Gemeinden. Ja, ich bin, 61, das glaubt mir fast keiner, wenn man mich sieht.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also du siehst deutlich jünger aus.
Ich hätte gedacht, er sieht deutlich älter aus jetzt.
Ja. Ja, nee, gut. Okay, also die meisten sind völlig überrascht, wenn ich denn das Alter sage, aber das ist ja egal. Insbesondere junge Leute, weil das liegt natürlich daran, dass ich innovativ unterwegs bin. Also deswegen habe ich zum Beispiel vor 11 Jahren diesen Startup-Inkubator gegründet. Also ich bin halt oft im Silicon Valley gewesen und so und habe damit, den Ingenieur von Intel, Microsoft, AMD und so, also diesen Top-Ingenieuren, da haben wir Gespräche geführt und so weiter. Und da bin ich ganz interessanten Menschen begegnet, die eben sehr innovative Sachen machen. Und dann fiel mir irgendwann auf, wenn jetzt jemand hier in Deutschland irgendwas gründen will, irgendwas Gemeinnütziges, dann gibt's das gar nicht. Da gibt's keine Hilfe für. Und dann habe ich halt so einen kleinen Inkubator gemacht. So, also das heißt, ich bin selber so ein Stück weit Innovator, das macht mich aus. Das heißt, ich bin jetzt relativ kreativ. Ich meine, ich bin auch ein bisschen musikalisch unterwegs, aber jetzt also auch für Hausgebrauch. Ich spiele auch in der Gemeinde schon mal. Ansonsten verbinde ich vielleicht eine ungewöhnliche Kombination von hochgradiger Analytik sozusagen, also ich sag mal Strategie oder ich sag mal Astrophysik, da könnte ich mich stundenlang damit beschäftigen, mit Einstein und sonst was alles. Also auf einem relativ einfachen Niveau, sage ich mal. Und auf der anderen Seite habe ich mich ganz viele Jahre mit Seelsorge und Psychologie beschäftigt. Von daher so die Innenwelt, ne, die ganze Gefühlswelt und diese Kombination von, ich sag mal, intellektuellen Nachdenken oder strategischen Denken, alles verstehen wollen und gleichzeitig sich in andere Menschen reinfühlen wollen, auch in sich selber reinfühlen, das machen nicht so ganz so viele. Von daher ist das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Genau, das macht mich aus. Das finden manche Leute spannend, manche finden es auch überfordernd. Ja, genau, weil ich in sehr vielen verschiedenen Dimensionen unterwegs bin, genau. Ich kann in der Regel mit sehr vielen verschiedenen Leuten schnell Gespräche führen, weil ich immer irgendwelche Andockpunkte habe, egal wo die herkommen.
Das klingt aber auf jeden Fall so. Hast du Heino Falkes Buch Licht im Dunkel gelesen?
Nee, das noch nicht. Ich habe zwar ganze Menge Bücher hier, aber...
Genau.
Du weißt, wer Heino Falk ist?
Nee, auch nicht. Peinlich, ne?
Ja, ja, und warum muss ich das erklären?
Astrophysiker. Und er hat das erste Foto, also er mit einem ganzen Team internationaler Wissenschaftler, das erste Foto eines schwarzen Lochs geschossen.
Okay, da habe ich natürlich eine Dokumentation drüber gesehen. Ich habe die ganze Zeit bestimmt ein Dreivierteljahr auf dieses Foto hingefiebert. Also es ist ja eigentlich kein Foto, sondern es ist, da könnte ich jetzt auch was drüber erzählen, wie das zustande gekommen ist und wie man das überhaupt macht und was da technisch für unmöglich ist. Gut, den Namen habe ich nicht gemerkt, aber da habe ich also die ganze Zeit drauf gewartet und irgendwann haben sie jetzt rausgekriegt, dass die Materieströme in das schwarze Loch auch noch polarisiert sind und so weiter, ja.
Genau, also es ist ein faszinierendes Buch für jemand, der sich für Astrophysik interessiert. Mhm. Von daher hier mal die Empfehlung dafür. Ich habe es auch verschlungen, ich fand es ganz, ganz großartig und Heino bringt es halt auch mit seinem Glauben in Verbindung. Ah. Und gerade das schwarze Loch und Glaube, das ist dann eine Verbindung. Aber das ist ein anderes Thema. Thema Agilität Und ein Thema, das ist ja so ein Zauberwort oder wie soll ich sagen, es geistert schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, durch Organisationsformen durch. An Firmen begegnet einem das, agile Leitung, agile Prozesse, bei Softwareentwicklung ist man im agilen Management so. Was ist das eigentlich, Bernd? Und warum zum Geier reden wir beim Gründercast über Agilität? Also das freue ich mich auf deine Erklärung.
Ja, meine provozierende Frage wäre, warum haben wir nicht schon vor 20 Jahren darüber geredet, als es erfunden oder warum haben wir Christen das nicht erfunden? Also ich bin auf Agilität im Rahmen meines Studiums, ja, Arbeits- und Organisationspsychologie gestoßen. Und da geht es eigentlich darum, dass die Welt im Moment eigentlich immer unplanbarer, unberechenbarer wird. Das hängt ganz stark mit Globalisierung zusammen und eben auch Digitalisierung, weil die Digitalisierung ist sozusagen die Globalisierung im Sekundentakt oder Bruchteil von Sekundentakt. Also die Börsen oder so sind international voll vernetzt. Globalisierung ist eher, ich schiebe mit Schiffen oder fahre mit Schiffen die Ersatzteile hin und her. Und die Digitalisierung macht halt die Globalisierung möglich. Und dadurch haben jetzt Firmen auf der einen Seite die Möglichkeit, Dinge beliebig irgendwo zu verkaufen, auf dem ganzen Planeten, so wie Amazon oder so. Und auf der anderen Seite haben sie dadurch eben auch globale Konkurrenz. Und dadurch wird die Erfahrungswelt der Unternehmen einfach viel, viel, viel komplexer. Die wird also immer weniger planbar. Man ist sich nicht darüber klar, wer jetzt eigentlich mein Konkurrent ist, wer ist mein Freund und Feind. Das war früher, also vor 10, 20 Jahren war das noch relativ klar. Also vor der ersten Internetblase, sage ich mal. Ich sag mal, VW weiß, sie konkurriert von mir aus mit Ford, mit Daimler, mit BMW. Das ist relativ klar. Aber dann kommt jetzt auf einmal so ein Tesla da vorbei, der überhaupt vorher noch keine Autos gebaut hat. Oder jetzt, ich habe ein Xiaomi-Handy, die wollen demnächst auch irgendwie Autos bauen oder sowas. Also, oder irgendwelche anderen Chinesen. Das heißt, es gibt auf einmal Technologieumbrüche, die es Firmen ermöglichen, in völlig andere Marktsegmente überzugehen. Und dadurch kommt aus dem Nichts auf einmal eine Konkurrenz, die man vorher nie gesehen hat. Also ich sage immer, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Dorf bin und habe 30 Jahre lang einen Blumenladen gehabt und auf einmal kommt jetzt Amazon Fresh und liefert auch Blumen aus, dann habe ich auf einmal eine Konkurrenz, die ich vorher nie gesehen habe. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Amazon überhaupt mein Konkurrent ist. Und dann ist die Frage, wie kann ich nicht nur als Mensch, sondern als Organisation mit sowas umgehen? Und das ist eben das, was man mit Agilität bezeichnet, dass man praktisch als ganze Organisation auf diese Sachen reagieren kann. Deswegen sage ich auch, ich bin jetzt hier nicht Agility Coach, sondern Business Agility Coach, weil diese ganzen Methoden, Prozesse, Praktiken und so weiter sind alles nur Hilfsmittel, um letztendlich eine Business Agility hinzugehen, also im Geschäftsleben hochagil auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren. So, meine Hypothese ist, wir als Christen, wir als Gemeinden leben in dieser hochvolatilen Welt, die man überhaupt nicht mehr planen kann. Und wir werden ganz ähnliche Probleme haben, merken wir ja schon. Ne? Also ich sag mal, wir haben so das Standard-Gemeindeprogramm und auf einmal findet die Lebenswelt der Jugendlichen auf Instagram oder TikTok statt und die hören uns gar nicht mehr zu. Ne? Und da ist die Frage, was passiert da?
Ja, wow. Also schon mal ein ganz großes Paket, Agilität als Antwort auf unsichere Zeiten. Man sagt ja auch die FUCA-Welt, oder? Also volatil, unsicher, komplex.
Complexity und Ambiguity, also auf Englisch, genau. Also Komplexität, Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. Das Problem ist einfach, es gibt ja da diese Canavan-Mac-Matrix in der einfachen Welt. Ich sag mal, ich habe einen Hammer und einen Nagel, dann weiß ich, was ich mache, ich schlage den einen, hänge das Bild auf. Wenn man in einer komplizierten Welt lebt, dann ist das schon ein Auto, das bleibt auf der Autobahn stehen, ich weiß es nicht, dann kommt irgendein Experte, guckt rein und nach einer halben Stunde sagt er, die Batterie ist kaputt oder sowas. Und jetzt kommen wir immer mehr in eine komplexe Welt, wo man eben, wo Expertenwissen nicht mehr reicht, wo man nicht mehr direkt aus der Vergangenheit lernen kann. Also das ist ja eine Börse, nicht? Ich kann hier im Rückwirken immer sagen, warum der Kurs oder hoch oder runter gegangen ist, die Zukunft vorhersagen ist schwierig. So, und deswegen muss ich da mit ganz anderen Methoden rangehen, also in der komplizierten Welt. Und da sind, glaube ich, auch viele, ich sag mal, vielleicht unsere Pastoren vielleicht unterwegs, die haben halt, wir lernen halt über Schulung, über Training, wie ich mit bestimmten Dingen umgehe. Und dann werde ich dann irgendwie ins Leben reingeworfen und dann fängt da so ein komplexes systemisches System da an zu schwingen, die Gemeinde, und auf einmal sind alle meine Sachen, die ich vorher gelernt habe, nicht mehr anwendbar, und dann stehe ich da. Und dann muss ich anfangen zu experimentieren. Ich muss irgendwie was machen und dann sehe ich, was passiert, und dann kann ich daraus lernen. Das heißt, ich muss ins Wasser springen, schwimmen und gucken, wie ich denn oben bleibe, und dann kommt die nächste Welle und so weiter. Und die nächste Steigerungsstufe wäre dann das Chaot, die chaotische Lebenswelt. Das ist so wie im Krieg jetzt, in der Ukraine, da kriegt man ja so viel, wie man nur die Nachrichten anmacht. Da ist überhaupt nichts mehr vorhersehbar. Da kann man einfach nur noch machen und gucken im Nachhinein, was ist passiert. Aber da wollen wir ja nicht hin. Okay. Also wir beten nicht. Nee,
darum ist Agilität ein gutes Stichwort, glaube ich, oder? Genau. Klaus.
Dieses Stichwort Agilität, um das nochmal zu vertiefen, gibt es ja auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe jetzt verstanden, dass das Ziel der ganzen Agilität ist, dass ein Business, eine Firma, eine Organisation hochflexibel, kundenorientiert ist und auch schnell reagieren kann. Und das Ganze hat ja auch Leiter oder so ein Ding. Was bedeutet in dem Zusammenhang eigentlich agile Leiterschaft, agiles Leadership?
Ja, genau. Ich persönlich rede jetzt im christlichen Kontext von agiler Leiterschaft. Also in der säkularen Welt würde man eher von agiler Führung reden, weil die da eben auch gewohnt sind, von Führungskräften zu reden. Mhm. In der Gemeinde, wir reden ja nicht so gerne vom Führer in Deutschland, das ist auch gut so. Also reden wir vom agilen Leiter. Ja, dann, wenn ich da mit Leuten drüber rede, insbesondere mit Leuten, die sich als Leiter sehen, dann kommt sofort die Antwort, ja, auch ich denke, ich bin auch ganz agil. Damit meinen sie, sie sind flexibel und können schnell auf irgendwas reagieren. Das ist wunderbar, das ist eine tolle Eigenschaft. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, wie denn die Organisation, das soziale System mit diesen Änderungen klarkommt. Und das Problem ist eben, wenn diese Komplexität der Außenwelt so stark zunimmt, dann ist so eine Hierarchie, wie wir so oft in der Gemeinde haben, an der Spitze völlig überfordert. Das sieht man, glaube ich, auch ganz klar daran, wie sehr unsere Gemeinden so auf den Trend der Digitalisierung springen. Ne? Also, oder wir könnten jetzt auch darüber reden, wie der Bund denn auf den Trend der Digitalisierung springt, weil die Leitungsgremien sind da typischerweise mit völlig überfordert, weil das da keine Spezialisten sind in dem Gebiet. Und sie haben aber auch keinen anderen, der das sozusagen in das System reinbringen kann. Ja, wenn die alles entscheiden in der Gemeindeleitung, dann ist da erstmal keiner und dann fangen vielleicht die Technologen an, irgendwie eine Webseite zu bauen oder sowas, und dann ist die Gemeindeleitung überrascht. Ja. Also, es geht darum, wie kann ich die Organisation flexibel und agil machen, nicht wie flexibel bin ich als Leiter.
Aber welche Kompetenzen zeichnet denn einen agilen Führer, eine agile Führung aus?
Im Grunde genommen, ich sag mal, das Wort agil ist ja nicht trennscharf definiert. Das gab es eigentlich auch schon vor 50 Jahren in gewisser Hinsicht, aber jetzt durch die ganze Software-Sache wird es eben immer praxisrelevanter. Also ein agiler Leiter würde halt die Gemeinde dahin bringen, dass sie viel besser mit Veränderungen klarkommt. Und zwar nicht nur einmalig, sondern das lernt, mit Veränderungen klarzukommen. So, das führt insbesondere, oder da führt kein Weg dran vorbei, die Leute letztendlich zu empowern, zu fördern. Also das, was wir in der natürlichen Gemeindeentwicklung unter bevollmächtigender Leitung verstehen, das würde da passieren. Also, und weil es christlich ist, würde ich eine Kombination aus Servant Leadership, also dass ich meinen Leuten, die ich führe, dass ich denen diene, und von Transformational Leadership sehen, dass ich die so führe, dass die über sich selber hinauswachsen. Das heißt, die Leute, die in der Gemeinde sind, werden am Ende sagen, boah, das hätte ich mir nie zugetraut, dass wir das geschafft haben. Und der Leiter ist jetzt jemand, der das möglich macht, dass die Leute so über sich hinauswachsen, ist aber gleichzeitig ein Diener. Und das ist eine charakterliche Kombination, die ist, glaube ich, nicht so breit gestreut. Ich habe da mal in meinem Studium so eine Seminararbeit drüber gemacht, so eine Hausarbeit. Und sag mal, Leute so wie Jesus oder vielleicht Gandhi oder Martin Luther King Jr. oder so, ne, die waren vielleicht solche Leute. Die Frage ist, wie kriegen wir das auf die Erde in unseren Gemeinden? Aber das kann man im Team dann vielleicht auch machen. Man muss ja nicht die einzelne Person machen. Aber es geht darum, letztendlich die Leiter fördern die Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, die Lernfähigkeit der Gemeinde. Und stellen zum Beispiel in Frage, welche Strukturen gibt es, die da hinderlich sind, welche Kultur gibt es da, die da hinderlich sind, welche Haltung ist da in den Köpfen drin und so weiter. Und ich glaube einfach, wenn man in die Bibel reinguckt, dass Jesus war für mich der ultimative agile Leiter. Der hat den Heiligen Geist gelebt, der hat gesagt, er kann nichts tun, was er nicht den Vater sieht. Von daher musste der mal ganz große Ohren haben und große Ohren und Augen haben, um zu gucken, was er denn als nächstes macht. Und wenn man in die Apostelgeschichte reinguckt, so was Petrus da passiert, wo er zu den Heiden gesandt wird oder wo Paulus dann da in Kleinasien rum evangelisieren will und das funktioniert alles nicht. Also das ist alles sowas Unplanbares, ne, wo der Heilige Geist uns irgendwie leitet und wir werden überrascht. Das ist im Grunde genommen agile Leiterschaft, dass ich dann die Gemeinde mitnehmen kann und da dem folgen kann.
Das finde ich total spannend, was du sagst. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Also ich bin jetzt Pastor in einer Gemeinde und ich möchte gern agiler, ich möchte gern veränderungsbereiter mich aufstellen. Wie kann das aussehen? Hast du da eine Geschichte oder ein Beispiel, an der ich mir das so deutlich machen kann?
Ja, das hat ganz viel damit zu tun, wer mit meiner Identität, mit meinem Leiterschaftsbild. Wenn ich denke als Leiter, ich muss sozusagen die Antwort haben, ich muss entscheiden und die anderen können dann machen, dann ist das ein absolut nicht agiles Leiterbild, weil wenn ich dann von der Komplexität überfordert werde, können die anderen nicht mehr handeln. Wenn ich bereit bin, loszulassen, die Kontrolle abzugeben und andere in die Lage zu versetzen, in meinem Sinne zu handeln, ohne dass ich sie detailliert anweise, dann bin ich agil. Also Beispiel, Jesus sagt in ganz wenigen Fällen nur, gibt er nur ganz, ganz direkte Handlungsanweisungen an die Jünger. Und was er macht, ist, er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Gott. Das sind im Grunde genommen, er vermittelt Prinzipien, die dazu führen, dass wir uns selbst organisieren können, wenn man das so im agilen Sprachkontext ausdrückt. Das heißt, er sagt uns nicht die Lösung, er sagt uns die Prinzipien und er vermittelt uns eine Vision, wo wir hinwollen. Und das ist Teil von agiler Leiterschaft, dass ich eben eine klare Vision habe, die ich hoffentlich von Gott habe, die ich dann vermittle und dann die anderen befähige, sie umzusetzen. Und ich bin da nicht mehr der Held im Vordergrund. Also man spricht da sogar von postheroischer Führung. Ja, also während im alten Modell ist der Chef, der kriegt alle Lorbeeren, der hat es ja super geleitet, ne, und entschieden. Und wenn ich aber gar nicht mehr entscheide, sondern die anderen in die Lage versetze, richtig zu entscheiden, dann stehe ich viel mehr im Hintergrund. Und das ist eben die Frage, warum bin ich denn überhaupt Leiter? Ja, will ich entscheiden können? Ne? Also ich sag mal, oder will ich eigentlich nur dienen? Will ich die anderen befähigen? Was ist mein Ziel als Leiter? Warum? Was motiviert mich? Das ist ja so im hierarchischen System sind das die Chefs, die oft so ein, man sagt, da gibt's so ein Leadership Motive Pattern, die ein hohes Machtmotiv haben, ein mittleres Leistungsmotiv und ein geringes soziales Anschlussmotiv. Das heißt, die können auch schon mal, ich sage mal, die Leute zusammenstauchen. Das tut denen dann nicht so weh. Die brauchen die Beziehung nicht. Aber das kann ja kein Vorbild für unsere Leiterschaft sein. Also die Frage ist grundsätzlich, wer bin ich denn als Leiter? Was ist denn überhaupt mein Vorbild? Jesus hat völlig anders geleitet. Jesus hat keinen Verein gegründet, der hat keine Vereinsstatuten aufgestellt. Er hat geführt, indem er Vorbild war. Er hat geführt, indem er eine Vision gegeben hat. Der hat geführt, indem er die Leute empowert hat, dann hinterher letztendlich loszulaufen. Ich meine, der Heilige Geist ist dann der ultimative Empowerer. Aber letztendlich wusste Jesus, ich gehe wieder und die müssen das dann alleine können. Und wenn ich so eine Haltung als Leiter habe, dann mache ich, glaube ich, vieles richtig.
Ich habe noch niemals den Heiligen Geist als Kultur, vielleicht als Gotteskultur in den Menschen, die dann Organisationskultur aufbaut, gesehen. Also so habe ich dich gerade verstanden. Das finde ich total, ja, total spannend. Und da frage ich mich fast, Was ist denn da passiert? Also, weil unsere Gemeinden, die stecken ja irgendwie, ja, also da weiß ich gar nicht so ganz genau, wo die jetzt stecken. Genau.
Ich will das mal vertiefen. Also wenn du jetzt von Agilität sprichst, und wir haben in unserem Bund mit 800 Gemeinden, da sind bestimmt 200 Gemeinden, die ja das Gegenteil von agil sind und die eher schon, ja, was ist das Gegenteil von agil?
Starr.
Starr, genau. 200 Gemeinden, die kaum noch sich neu erfinden können, weil sie weder das Potenzial noch die Leute haben. Wie schätzt du das denn ein im Bereich jetzt der deutschen Baptisten? Wo befinden sich da unsere Gemeinden auf so einem Spektrum? Ja, sind da die Mehrzahl mehr bei agil oder bei starr oder in der Mitte? Hast du da so eine emotionale Schätzung?
Ja, die emotionale Schätzung ist ja nicht repräsentativ und objektiv.
Ja, also wer weiß das schon objektiv jetzt?
Sagen wir mal so, also ehrlich gesagt, ich komme ursprünglich, also bin zum Glauben gekommen, hier über das Missionshaus Bibelschule Wiedenest. Das heißt, es war ein brüderlicher Anstrich. Also wir gehen in der Baptistengemeinde, aber mit gutem Kontakt zu Wiedenest. Da habe ich vieles Gutes von den Brüdern gelernt. Dann habe ich viel von, sag mal, anderen Evangelikalen gelernt. Dann habe ich ganz viel von Charismatikern gelernt. Und was mich da absolut beeindruckt hat, ist diese Abhängigkeit vom Heiligen Geist, aber natürlich immer biblisch orientiert. Ne? Also die Kombination von Heiligen Geist und Bibel. So. Und das, wenn, also für mich ist im Heiligen Geist leben, was jetzt die GGE so als Heiliger, mit einem Heiligen Geist leben verstehen würde, ist für mich, hat ganz viel mit Agilität zu tun, weil ich nämlich auch sehe, also wir arbeiten ja gabenorientiert und der Heilige Geist gibt Gaben in verschiedenen Leuten, unterschiedliche Gaben wie den fünffältigen Dienst oder so. Und letztendlich führt das zu einer verteilten Führung, ne, dass die Evangelisten und die Propheten und die Lehrer und die Hirten, die haben alle ihre Aufgabe, die haben ihre Rolle. Und eigentlich ist keiner da, der dem anderen sagt, wo es lang geht, sondern die müssen alle aufeinander hören. Das ist auch das, was den Knoten im Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 gelöst hat, dass sie nämlich aufeinander gehört haben in dem Bereich ihrer geistlichen Autorität. So. Und wenn ich in dem anderen den Heiligen Geist sehe, den Gott in den anderen reingelegt hat, dann ist es als Leiter meine Verantwortung, das zu entwickeln, was der Heilige Geist da reingelegt hat. Und damit bin ich automatisch schon Richtung agil. Ne? Also ich sage immer bei uns in der Gemeindeleitung, wir sind wie ein Gärtner, da kommt ein Sack voller Samen, dann pflanzen wir die irgendwie ein und dann merken wir, okay, das ist jetzt eine Tomate, das ist ein Kirschbaum und das ist ein Kastanienbaum, die müssen aus dem Treibhaus raus, die werden groß. Ne? Also das ist so, dass wir sind auch nur ein Baby-Steps, also kleinen Babyschritten unterwegs, aber das Reich Gottes bauen, indem man die Menschen entwickelt, in denen sich ja der Heilige Geist entfalten will. Wir sind ja Verwalter des Reiches Gottes und damit müssen wir eigentlich automatisch agil denken, weil ich weiß, Gott hat mit dem anderen was vor und wie kann ich den darin fördern, dass der Heilige Geist Gott dazu zugekommt.
Jetzt muss ich da mal reingrätschen, Das war jetzt auch ein bisschen allgemein. Ich würde sagen, das, was du gerade gesagt hast, würden so gut wie alle zustimmen und sagen, das sagen wir doch schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten.
Ja.
Aber wir kriegen das ja gar nicht hin. Wir haben unglaublich viele Konflikte in Gemeinden. Wir haben unglaublich viele Verletzungen da drin. Und wir haben viele Gemeinden, die weder scheinbar missionarisch nach außen noch charakterlich nach innen wachsen. Also es gelingt gar nicht, eine agile Kultur, die pneumatologisch begründet ist, aufzubauen. Also Gegenfrage, wie bauen wir heute eine agile Kultur in der Gemeinde auf, die auch gleichzeitig gesund ist?
Ja, wenn es da jetzt das Patentrezept geben würde, dann würde ich wahrscheinlich zum Präsident des Bundes gewählt werden, aber das bin ich ja nicht. Also Ja, also du sprichst von Kultur, das ist genau richtig, denn letztendlich ist die agile Transformation ein Kulturwandel. So, und das Problem mit Kulturwandel ist, also einmal Kultur merkt man nicht in ganz vielen Punkten. Also es gibt so ein schönes Modell von dem Edgar Schein, das ist so ein Kulturanthropologe. Da gibt es drei Ebenen. Ich sag mal, die oberste Ebene ist sofort sichtbar. Ich komme in eine Gemeinde rein, ne? In der katholischen Kirche sehe ich dann ganz viele goldene Statuen, sage ich mal. In der Baptistengemeinde sehe ich eben keine. Und vielleicht laufen die Franziskaner mit einer Kutte rum und einem Gürtel. Man sieht schon gleich, die finden Armut ganz gut. Und bei uns stehen dann die Mercedes vor der Tür, weil die Baptisten Geschäftsleute sind oder so. Also das heißt, da gibt es so eine Ebene, die ist sofort sichtbar. Dann gibt es so die Ebene, wenn man die Leute fragt, das sind die propagierten Werte. Das heißt, das ist das, was so Baptisten typischerweise antworten, was wichtig ist. Ne, und was richtig ist, was wir in der Bibel begründen können. Und dann gibt es die Ebene der unbewussten Werte. Und die steuert eigentlich alles. Da ist eben die Frage zum Beispiel, und die sind eben unbewusst. Also sage ich mal, kann ich mich hier blamieren? Ja, also ich erlebe das in Baptisten oder in evangelikalen Gemeinden zum Beispiel, wenn da einer in Tränen ausbricht, ist das eher schon ein Problem. Wenn in einer charismatischen Gemeinde jemand in Tränen ausbricht, ist wahrscheinlich der Heilige Geist am Werk. Ja, also eine völlig andere Interpretation der beiden Sachen. Mhm. So, und das heißt, also einmal kann man vom Tun her, von oben her kommen, man kann eben Entscheidungen delegieren. Also wir haben zum Beispiel, war ein ganz kleines, ganz einfache Sache, wir hatten am Ende des Jahres noch 3.000 Euro für Missionen übrig und dann haben wir eine Umfrage gemacht, so dass die Leute sagen konnten, welche Missionsprojekte ihnen denn wie wichtig sind, und dann kam hinterher eine Formel raus, wie viel Geld wir denn wohin geben. Das heißt, es hat nicht die Gemeindeleiter entschieden, wir geben da 100 Euro, da 100 Euro und so hin, sondern die Gemeinde wurde einbezogen. Das heißt, ich kann mir als Leiter bei allen Entscheidungen, die ich mache, überlegen, kann ich hier die Gemeinde aktiv mit einbinden? Oder eben die Willigen, also das werden vielleicht nicht alle machen. Weil das Problem ist letztendlich, das ist psychologisch gesehen auch eine erlernte Hilflosigkeit. Wenn ich seit 20, 30 Jahren in einem System lebe, wo die im Vorstand alles entscheiden, verlerne ich auch, Entscheidungen zu treffen. Ich habe Angst davor, Fehler zu machen. Das ist sowieso eine Frage, wie ist die Fehlerkultur? Das ist zum Beispiel was. Also wie gehe ich, wir reden immer davon, dass wir alle Sünder sind, aber in evangelikalen Gemeinden ist doch eine gewisse Kultur da, dass man sozusagen eigentlich sein Leben im Griff haben sollte. Ja? Während in anderen Gemeinden, so vielleicht wie in manchen charismatischen Gemeinden, das nicht so ist. Ich meine, die haben andere Probleme, die haben andere Kulturen. Also es gibt jetzt nicht eine, ich sage jetzt nicht, dass die Charismatiker die agilen Gemeinden sind, da gibt es ganz anderes, da gibt es auch Missbrauch und sonst was alles. Nur dieses Leben im Heiligen Geist, dieses Element der Überraschung, das haben wir im Baptismus an ganz vielen Stellen, glaube ich, wegdefiniert. Ne? Und also sozusagen, wir können alles noch verstandesmäßig erklären und kontrollieren, dass da eben irgendjemand auf einmal in Tränen ausbricht oder sowas, das würde uns eher überraschen. Das heißt, wir haben über Theologie, über Tradition, über unseren Führungsstil, vermeiden wir es, Überraschungen zu haben.
Genau, die Grundfrage war ja, wie baut man eine agile Kultur in der Gemeinde auf? Ja. Und du hast jetzt eine charismatische Kultur gegen baptistisch eher nüchtern und ratio betont Kultur. Ja.
Das ist aber eigentlich unabhängig von charismatisch oder nicht, nur genau, dass die eben das Überraschungsmoment so per Definition theologisch da drin haben.
Ja. Also es geht darum, dass man das Überraschungsmoment, dass man dafür Raum hat, das überhaupt zuzulassen. Dafür, das ist ja schon Teil der Kultur. Also was du mit Fehlerkultur machst, hey, hier ist ein Raum, in dem ich gerne Fehler machen kann, in dem ich emotional sein kann, in dem ich indem ich meine Worte nicht auf die Goldwaagen legen muss. Also ein Raum, wo ich mich ausprobieren kann. So, jetzt gibt es jetzt zwei, da, also ich habe gelernt, es gibt da zwei Dinge für. Also einmal, du musst es benennen, was wollen wir erreichen. Und du musst es, also Naming, und du musst dann das Gleiche nochmal zum Testen geben, also dass es ausprobiert wird und darüber sprechen, damit es implementiert werden kann. Also ich muss das Thema zum Thema machen, dem Thema zeitlichen Raum geben und wieder darüber sprechen, welche Erfahrungen damit wir machen, bis es irgendwann völlig natürlich ist, so dass man gar nicht mehr drüber spricht, dann ist es zur Kultur geworden.
Ja, genau. Also das ist die eine Ebene, sozusagen vom Handeln zu kommen, dass ich anfange, wie ich Entscheidungen treffe und was ich delegiere, dann merken die Leute, okay, jetzt läuft es so rum und dann gewöhnen sich dran und irgendwann sagt das immer tiefer so im Kopf. Und das andere ist, sozusagen meine ganz tiefen unbewussten Werte mal auszupacken und von unten sozusagen die Leichen aus dem Keller zu holen. Was glaube ich denn wirklich? Also nicht, was sind meine baptistischen Überzeugungen, sondern was glaube ich wirklich? Kann ich mich wirklich zu 100% auf Jesus verlassen? Oder ist das einfach nur so ein theologisches Statement oder sowas? Ne? Also genau. Und es ist auch nicht so schwarz oder weiß, dass jetzt sozusagen die Baptisten dann irgendwie so alles falsch machen und die anderen machen alles richtig. Überhaupt nicht. Es gibt ein großes Spektrum, glaube ich, auch bei uns in den Baptistengemeinden. Also jüngere Leute tendieren nach meiner Erfahrung eher dazu, Richtung agil zu denken, weil die das eben auch aufsaugen in ihrer Kultur, auf der Arbeit und sonst was alles. Oder Leute, die didaktisch unterwegs sind, so Lehrer. Die führen, die sie lehren, also die Kinder und Jugendliche, führen die sowieso so, weil die eben mit der konstruktivistischen Didaktik unterwegs sind und wissen, ich kann denen das Wissen nicht in den Kopf reinstopfen, die müssen das selber nehmen. Also ich kann denen Essen anbieten, aber essen müssen sie selber. So, und das heißt, agile Leitung würde eben Angebote machen, aber agil bedeutet eben auch, die anderen müssen es annehmen. Es passiert ja sozusagen auch eine Machtverschiebung von der zentralen Hierarchie, die alles entscheidet, so wie, ich sag mal, in Rom, so in der katholischen Kirche, hin zu dezentralen Entscheidungen, die aber hoffentlich im selben Geist passieren. Und deswegen redet Jesus nur über Werte und Prinzipien und Visionen, weil er sicherstellen will, dass die Leute es im Herzen haben und dann werden sie schon richtig handeln. So. Und die Frage ist, wie viel Aufwand, wie viel Energie spenden wir als Leiter, wirklich die Leute in die Jüngerschaft zu führen oder, ich sag mal, ein Jüngerschaftsprogramm aufzusetzen, müssen wir ja nicht alles selber machen. Und wie viel Prozent unserer Kraft geben wir da rein, irgendwelche Sachen zu entscheiden, zu verwalten, zu organisieren. Ne, Jesus hat versucht, die Herzen der Menschen zu prägen. Und ich glaube, ein agiler Leiter würde das als allererstes auch machen. Und er würde dann den anderen sagen und Mut machen, auszuprobieren und Dinge zu tun. Und eben, wenn das Dinge schief gehen, würde er sagen, ist nicht so schlimm, was können wir denn daraus lernen? Das ist so eine Lernkultur. Und ich glaube eben, dass Fehler machen bei uns schon fast mit Sünde gleichgesetzt wird, was ich also nicht so unterschreiben würde. Aber deswegen, wir müssen lernen, Fehler zu machen. Wir müssen lernen, ich sag mal, da gibt's Firmen, da stellt sich dann der CEO in diesen berühmten Nights, ich will das Wort hier gar nicht nehmen, wo die erzählen, wie sie im Leben gescheitert sind, wirklich heftig gescheitert sind, wo sie sich blamiert haben. Wo passiert das denn in unseren Gemeinden, dass sich da vorne einer hinstellt und sagt, da habe ich total daneben gehandelt und ich habe das und das daraus gelernt. Und das führt zu einer Kultur, wo wir unsere Schwächen, unsere Fehler nicht offen decken und das führt zu einer Kultur, wo wir nichts mehr ausprobieren. Und wir werden nichts Neues entwickeln, wir werden uns nicht verändern können, ohne Dinge auszuprobieren und damit auch 5-mal auf die Nase zu fallen oder 10-mal oder 100-mal. Ne? Und das ist, und diese Kundenzentrierung, das darf man ja nicht vergessen, Agilität ist nicht nur mit Komplexität klarzukommen, sondern Agilität ist ein radikaler Kundenfokus, sage ich immer. Das heißt, ich mache mir wirklich Gedanken, warum mache ich das? Der Purpose ist ganz wichtig. So, und wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir die Welt evangelisieren wollen oder so. Aber was machen wir denn wirklich? Wie sehr interessieren mich denn die Nachbarn? Wie sehr interessiert mich denn, was in der Stadt los ist? Ne? Also mein Umfeld. Und wenn ich wirklich das meine, was ich sage, müsste das ja auch vorüberkommen. So, und das ist eben diese Ebene der propagierten Werte. Wir wissen alle, was die Baptisten tun sollen würden. Aber was wir wirklich machen, ist kontrolliert von der untersten Ebene, die uns gar nicht so bewusst ist oder wir absichtlich verdrängen. Ne? Also und da muss man einfach ins Tun kommen und durch das Tun merkt man eben auch was man vorher anders falsch gemacht hat oder so. Man lernt und man begibt sich auf eine Reise und der ganze Beton wird aufgeweicht, also aufgebrochen. Also erstmal, wir haben viel zu viel Beton. Wir haben uns, bei uns ist der Fokus viel zu sehr darauf, wenn wir theologisch richtig sind, ist alles okay. Das würde Jesus nie unterschreiben. Ich denke immer, wenn Jesus uns in die Gemeinde kommen würde, ja, vielleicht wird er 15 Minuten da bleiben, dann wird er wahrscheinlich in die Innenstadt gehen und mit Leuten reden.
Ja, mir fällt vor allem auch die Geschichte ein, wo Jesu Jünger eben zu, ich weiß gar nicht, ob die Person näher benannt wird, aber einen Dämon austreiben wollen. So geht ja die Geschichte und das schaffen sie nicht. Und dann kommt Jesus selber und dieses Zutrauen von Jesus, dass die eigentlich losgehen können. Und dann schaffen sie das aber nicht, die Aufgabe, für die sie eigentlich ausgesandt sind. Und er muss das selber machen. Also da auch eine Fehler, ja, nicht freundliche Kultur, aber auf jeden Fall eine Kultur, die Fehler zulässt und die den Jüngern ganz viel mitgibt. Oder diese Aussendung der 72, das ist ja auch Wahnsinn eigentlich, da einfach irgendwelche Leute durch die Gegend zu schicken. Heute würde man sagen, um Himmels Willen, die müssen ja erstmal eine Bibelschule machen oder erstmal 4 Jahre lang auf so ein Seminar gehen oder kann man die ohne Masterabschluss überhaupt losschicken? Genau, da hast du also da erkenne ich viel von dem, was du sagst, schon allein im Neuen Testament.
Ja. Ja, und ich sage mal positiv ausgedrückt, ich bin ja jetzt auch hier bei der Revitalisierung oder Vitale Gemeinde mit unterwegs als Coach. Und warum haben wir denn überhaupt Hoffnung? Wir haben Hoffnung, weil Jesus in uns lebt, weil wir den Heiligen Geist haben. Ne? Wir setzen da nicht auf Management-Konzept oder sowas, sondern es geht darum, Gott lebt in uns und das ist die Hoffnung. Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ne? Aber das eben rauskommen zu lassen, wirklich rauskommen zu lassen, das ist die Herausforderung, weil da muss ich mich auch mit beschäftigen, wer bin ich denn eigentlich, wo lasse ich denn Kontrollverlust zu? Ne? Also wenn ich in der Gemeindeleitung alles entscheide, habe ich ja Kontrolle. Wenn ich anfange, denen zu sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und dann gebe ich denen 1.000 Euro in die Hand und wir dürfen dann irgendwas kaufen für die Gemeinderäume oder so, dann muss ich auch damit leben, was die machen. Und wenn es schief geht, kann ich sie sagen, hast du jetzt liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hast das praktiziert? Und wenn nicht, dann müssen wir halt daraus lernen. Aber da zahlt man Lehrgeld, das ist auch klar. Und das ist schmerzhaft. Aber wenn wir das nicht machen, werden die Gemeindemitglieder nie in der Lage sein, selbstständig im Sinne Jesus zu handeln.
Bernd, ich bin total begeistert, also, und das inspiriert mich sehr, was du sagst. Und irgendwie klingt es aber auch so, wie soll ich sagen, so bei dir so leicht. Aber wenn ich jetzt in die Gemeindewelt reinschaue, du bist so inspirierend. Aber dann frage ich mich, welche Herausforderungen gibt es denn da, die man so überwinden muss? Könntest du uns da nochmal so sagen, oder so 2, 3 identifizieren, wo es normalerweise ein solches Ding scheitert oder ein solches Ding hängen bleibt oder so?
Ja, das Ganze ist keine Einbahnstraße. Das Problem ist, also manche Pastoren oder Pastorinnen haben vielleicht den Anspruch, sozusagen zu entscheiden. Ich meine, das sind ja Profis, ne? Die haben gelernt, haben studiert und sonst was alles und dann denken sie, ich bin ja auch kompetent. Und auf der anderen Seite erwartet die Gemeinde das aber auch von denen. Das heißt, sie lädt sich zurück und sagt, lass den doch machen. Ich glaube einfach, meine Hoffnung wäre, wenn die Pastoren richtig agile Leiter wären, dann würden sie die Fähigkeiten der Gemeinde zum Blühen bringen. Und sie würden es schaffen, diese Erwartungen auch runterzufahren, dass die Profis alles machen sollen. Wir sind ja im Bund so weit, dass viele Pastoren gehen in Rente, viele Gemeinden können sich keinen Pastor leisten. Und ich glaube, dass Agilität an der Stelle ein Modell wäre, wo man eben die Leute letztendlich in die Mündigkeit führt. Aber das muss man auch wollen. Also das ist ja das Problem der agilen Transformation. Man kann die Leute nicht zwingen. Es wird immer Leute geben, die wollen das alte Modell. Und für die muss man irgendwas anbieten. Aber man könnte zum Beispiel, ich sag mal, die Jugendarbeit anders machen oder eine Gemeindegründung auf einer grünen Wiese ganz anders machen. So, also das heißt, man kämpft mit einem Transformationsprozess und das Erste, was ich machen würde, wäre in der Leitung zu fragen, welches Leitungsverständnis haben wir denn hier? Ist so, wie wir miteinander arbeiten, wirklich zielführend? Also bringt das Frucht? Führt das dazu, dass die in der Gemeinde eigenständiger ihren Glauben leben können? Und wenn morgen, ich sag mal, Corona 3 kommt und wir oder keine Ahnung, jetzt bricht Krieg aus oder was passiert dann? Also sind die Leute ausgerüstet? Ja, wie wir haben so als internationale Gemeinde die Idee, wir senden die Leute aus, weil die oft nur ein paar Jahre bei uns sind. Also die Frage ist, haben die Leute wirklich was dazugelernt für ihr Leben? Aber das müssen sie auch wollen. Das kann man nicht zwingen. Man kann sie versuchen zu motivieren. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr noch in so ein Mentoring, Coaching, Schema rein, wo wir viel mehr auf der persönlichen Ebene arbeiten. Und das könnte wiederum Leute freisetzen, die Mentoring-Gaben haben. Ne? Also, wir sind mit viel zu wenig zufrieden. Wir sind zufrieden, wenn der Gottesdienst läuft und die Predigt, sage ich mal, theologisch korrekt ist.
Jetzt ist so, dass die Baptisten von ihrer Grundstruktur eigentlich ja alle Voraussetzungen haben für eine agile Organisation. Sie sind ja nicht besonders die deutschen Baptisten sind jetzt nicht besonders leiteraffin und die lassen auch gerne die Gemeinde entscheiden, geben gerne auch viel ab. Gleichzeitig oder stimmen sogar ewig ab und wird alles diskutiert. Also es gibt den Begriff der Holokratie, wo also alles, wo die Organisation sich komplett selbst organisiert. Aber das will ja auch keiner so richtig. Aber wenn man das Prinzip jetzt von 1. Korinther 14 nehmen müsste, ja, dass die alle begabt sind, alle eine unterschiedliche Gabe haben und die einsetzen zum Lobe aller und zum Aufbau der Gemeinde, dann wäre das ja ideal. Da wird ja Holokratie beschrieben, da wird Agilität beschrieben. Warum klappt das so selten?
Also ich glaube, dass in ganz vielen Gemeinden ein mangelndes Verständnis und Interesse an Gaben existiert. Also immer wenn ich sage, ich könnte ein Gabenseminar machen, dann bin ich immer wieder schockiert darüber, wie wenig Bedarf, also wie soll ich sagen, wie wenig Nachfrage da ist. Weil mich hat das vor 25, 30 Jahren sehr geprägt, mich mit meinen Gaben zu beschäftigen. Das hat mir einen totalen Fokus gegeben, womit ich mich eigentlich beschäftige. Ja, und ich sag mal, ich würde, also jetzt im Agilen geht es ja auch nicht darum, dass alle immer bei allen Entscheidungen dabei sind, sondern es geht darum, dass man die Entscheidungen da treffen kann, wo die Informationen verfügbar sind. So, und wenn ich halt die richtigen Leute mit den richtigen Gaben zusammen habe und die das eigentlich entscheiden könnten, dann muss ich halt Regelwerke haben, dass die das auch auf einem kleinen Dienstweg entscheiden können. Und das ist ja auch ein Spektrum. Ich meine, wir machen das im Gemeindehaushalt zum Beispiel, dass wir Budgets vergeben, das ist ja ein Klassiker, dass die Leute dann mit diesem Budget relativ unabhängig arbeiten können. Aber es gibt bei vielen Leuten auch ein sehr steiles Leiterverständnis. Also es ist ja auch ein Stück weit bequemer oder einfacher, andere entscheiden zu lassen. Aber die Frage ist einfach, wir müssen die Leute mehr herausfordern zu wachsen. Und das führt eben zu Wachstumsschmerzen. Und das ist eben, also da, wir müssten viel mehr auf die Seelsorge, auf die Jüngerschaft Wert legen, als auf Statuten und Prozesse und Gremien und sonst was alles. Und wir müssten viel mehr wissen, wer ist denn wie begabt und auf die hören. Das heißt, denen auch Autorität in bestimmten Feldern geben.
Bernd, unsere Hörer sind wahrscheinlich sehr aufmerksam und fragen sich, im Blick auf die Zukunft, wie sie sich selbst agiler aufstellen können. Du machst es jetzt ja auch beruflich. Was bietest du denn persönlich an Weiterbildung oder Coaching in dem Bereich an?
Ja, wir haben ja im Bund schon so ein Agilitätstraining, das der Stefan Terhaseborg macht. Das haben wir jetzt auch mal angeschaut. Das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Wir überlegen, ob wir da noch was draufsetzen, also gerade für Führung, für Gemeindeleitung, dass wir da was machen. Und ich träume von einer Community, wo alle Leute im Bund, die sich für solche Themen interessieren, voneinander lernen. Und das ist eigentlich auch das. Es ist jetzt wieder nicht zentral, dass einzelne Leute das alles steuern, sondern dass wir im Grunde genommen auch da ein agiles Lernforum irgendwie hätten, wo dass wir von Beispielen, wie es in irgendeiner Gemeinde geklappt hat, wo wir lernen können. Und nichts ist intensiveres Lernen, als da zum Beispiel mal hinzugehen, zu hospitieren und sich anzugucken, wie machen die denn jetzt hier eine Gemeindestunde? Wie sieht die anders aus? Ne? Also, dass ich dann nicht einen Abstimmungsprozess habe, sondern ich habe vielleicht einen Open Space oder sowas, so eine Großgruppenmoderation oder sowas. oder die haben vielleicht ihre Satzung so umgestellt, dass sie eben irgendwie ganz viele Freiheiten im Leiterschaftsteam haben, die sie aber nutzen, um informell die anderen zu befähigen. Ja, oder wenn ich eben einem Pastor zuschaue, der eben agil ist, also bei der natürlichen Gemeindeentwicklung soll ja irgendein Pastor in Australien geben, der in dessen Gemeinde hat die höchsten Qualitätswerte aller in der ganzen Welt, und das ist einer, der so aus der zweiten Reihe herausleitet. Das heißt, wir verwechseln oft, das finde ich ganz krass, wir verwechseln oft menschliches Charisma mit geistlichem Charisma. Also wenn einer gut reden kann und stark auftritt, glauben wir, das ist ein guter Leiter. Die Frage, das würde Jesus, glaube ich, ganz anders sehen, sondern Jesus würde fragen, was ist die Frucht, die hinten rauskommt? Und wenn die Frucht ist, ich bin der Superhero, ich bin der Held hinterher als Leiter, dann ist das nicht Frucht, sondern Frucht ist, wenn die anderen im Glauben wachsen. Und das müsste man objektiv sozusagen mitkriegen. Die müssen das selber so sehen, dass sie wachsen. Ja, und das ist der Held, der dann nicht im Vordergrund steht, sondern die anderen als Wachstum bringt.
Ja, das ist die Frucht, die dann hinterher rauskommt. Und das kann man nicht ganz am Anfang sehen, wer die dann auch bewirkt hat. Wir sind schon am Schluss unseres Interviews und der Björn und ich haben folgende Tradition. Wir fangen einen Satz an und du musst ihn beenden. Und ja, lassen wir uns ganz drauf ein. Der Klaus macht die erste Frage. Das Thema Agilität wird in unseren Gemeinden in den nächsten 5 Jahren
sehr wichtig.
Gemeinden, die sich nicht schnell genug auf die neuen Realitäten einstellen werden,
langsam aussterben.
Agilität lernt man am besten,
indem man sich Leute sucht, die es machen und von denen lernt.
Dein Lieblingsbibelwort zum Thema Agilität?
Ja, habe ich mir Römer 8, Vers 14 ausgesucht. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Weil das ist das, was wir, glaube ich, wiederentdecken müssen. Diese Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Ob ich jetzt dann nun, keine Ahnung, auf der Bühne tanze oder nicht, das ist völlig egal. Also für mich ist ein Charismatiker nicht unbedingt einer, der die modernsten Worship-Songs sitzt, sondern Charismatiker ist für mich jemand, der im Heiligen Geist lebt. Und das kann auch in einer ganz klösterlichen Atmosphäre sein oder sowas. Also das hat nichts mit Kultur zu tun, aber ich glaube, wir brauchen die Abhängigkeit und die Erfüllung vom Heiligen Geist. Dann ohne das wird das nicht gehen.
Römer 8, 14.
Ja. Und dann hoffe ich sehr, dass auch dieser Gründercast heute vom Geist getrieben wurde, von Menschen, die geistlich sind. Und das war wieder der Gründercast, heute mit Bernd Winkelstretter, dem Business Agility Coach, dem Diplom-Informatiker, Arbeits- und Organisationspsychologen dem Menschen Bernd
Winkelstretter. Ja, letzteres ist wichtiger.
Genau, herzlichen Dank, Bernd. Genau.
Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Ruskamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.